Ich hoffe, dass wir das gut verstanden haben, was er uns sagen wollte. Vielleicht sagt der eine oder der andere ja, worum geht es denn, wenn wir nur von heidnischen Sitten und Traditionen gesagt. Was er uns sagen wollte, ist dieses, dass wir Christen vorbildlich leben sollen. Und den Mann, nach dem wir genannt werden, so wie die Tochter nach dem Vater genannt wird, wir, die wir uns Christen nennen, die wir nach Gott genannt werden, dass wir seinen Namen keine Unehre machen. Wir tragen ja auch den Namen unseres Herrn. Wir nennen uns Christen. Wir sind so wie die Tochter, die nach dem Vater genannt wird. Und dann besteht die Möglichkeit, wie es im Römerbrief heißt, euretwegen wird der Name des Herrn gelästet unter den Heiden. Es ist gut, wenn unser Leben Ehre bringt für den Herrn. Lasst uns nun noch einmal beten. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du nun in unserer Mitte seist. Rede zu uns durch dein heilig Wort. Lass diesen Tag nicht vergeblich sein, sondern viel Frucht bringen durch dein heilig Wort und das Wirken deines Geistes. Schenke nun Augen, die sehen, erleuchtete Sinne, ein hörendes Ohr oder Ohren, dass wir dein Wort vernehmen. Amen. Unser Text für den heutigen Abend finden wir im Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 17. Im Evangelium des Lukas Kapitel 17, Vers 20 und 21. Da er aber gefragt ward von den Pharisäern, wann kommt das Reich Gottes? Antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da ist es. Denn seht, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Soweit. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Wie konnte der Herr Jesus bloß so etwas sagen? Mit wem sprach er? Wer hatten ihn gefragt? Die Pharisäer. Wer waren die Pharisäer, die nach seinem Leben trachteten? Das waren Heuchler. Das waren Menschen, die nicht den Geist Gottes hatten. Und der Herr Jesus sagt ihnen, als sie ihn fragten, wann kommt das Reich Gottes? Da sagte, das Reich Gottes kommt nicht, wie ihr das erwartet, mit äußerlichen Gebärden. Das Reich Gottes ist inwendig, in euch. Dies ist ein Wort, das sehr schwer zu verstehen ist. Hätte der Herr Jesus selbst nicht dieses Wort geredet, könnten wir sagen, nein, das stimmt nicht. Da hat jemand etwas Falsches gesagt. In diesen Männern war doch nicht das Reich Gottes, sondern das Reich des Teufels. In diesem Leben war ja nicht Gott, war ja der Satan. Wie konnte der Herr Jesus diesen Menschen sagen, das Reich Gottes ist inwendig in euch? Das hätte er seinen Jüngern sagen können, aber nicht den Pharisäern. Wie ist das nun zu verstehen? Nun, vor dem ich darüber rede, möchte ich als erstes den ersten Punkt dieses hervorheben. Das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden. Die Pharisäer über die Jahrhunderte hindurch haben sie eine Vorstellung gehabt, wie das Reich Gottes kommen soll. Das ist menschlich. Auch wir sind so. Wenn wir von etwas hören, haben wir gleich unsere Vorstellungen. Gleich. An einem Ort, wo ich hinkam, da sagen sie, oh, wir haben gedacht, da kommt ein alter Mann mit solch einem langen Bart, als wir von Elos Segen hörten. Sie hatten gleich ihre Vorstellung. Der ist so. Und wir Europäer sind sehr schnell damit. Unser Verstand, der hilft uns, um schnell Vorstellungen zu haben. Machen uns gleich ein Bild. Aber oft, wie verkehrt kann das Bild sein? Und die Vorstellungen, die wir haben. Wenn wir von etwas hören, Sie hörten vom Reiche Gottes. Sie haben auch die Bibel gelesen, das Alte Testament. Da hatten Sie manche Schriften, manche Kapitel, woraus Sie neue Vorstellungen zu neuen Entschlüssen kamen. Die wussten ganz genau, wenn der Messias kommt, wie das sein wird. Als der Herr Jesus kam, da sagen sie, das ist er gewisslich nicht. Wir kennen ja seinen Vater. Und sie kannten ihn nicht. Wir kennen auch seine Mutter, seine Brüder, seine Schwestern. Der kommt ja aus Nazareth. Kann etwas Gutes aus Nazareth kommen? Das ist nicht der Messias. Weil wir wissen ja, wenn der Messias kommt, wie das sein wird. Sie hatten ihre Lehre, wenn er kommt, dann kommt er plötzlich aus dem Himmel, auf den Berg Zion, da wird er auf dem Thron sein. Die konnten das auch schriftlich bestätigen. Die konnten die Propheten öffnen und sagen, hier steht es geschrieben. Dann hatten sie vielleicht auch den Herrn Jesus gehört. Manche, wie er seine Jünger gelehrt hat, wenn ihr betet, sollt ihr also beten. Dein Reich komme. Und das war ja, worauf die Juden und die Pharisäer warteten. Die hatten ihre Vorstellungen. Wenn das Reich kommt, dann werden sie befreit werden vom römischen Reich. Dann wird dieses und jenes geschehen. Aber wie verkehrt waren sie? Auch in der heutigen Zeit kann das geschehen, dass wir uns selber etwas vormachen, dass wir unsere Vorstellungen haben. Wenn wir über Erweckung reden und um Erweckung beten, muss man immer wieder den Leuten sagen, Freunde, wenn Erweckung kommen soll, dann kommt es nicht, so wie ihr das erwartet. Wie es sein wird, wissen wir nicht. Aber eines wissen wir, dass es nicht so sein wird, wie der Mensch es sich erwartet und sich vorgestellt hat. Jede Erweckung, die es gegeben hat in dieser Welt, am Beginn der Erweckung, mussten die Männer Gottes sehr vorsichtig sein. Manche haben daran gezweifelt und haben gesagt, nein, nicht so. In der Kap der guten Hoffnung, am Beginn dieses Jahrhunderts mit Andrew Murray, als sie Erweckung erlebten, wissen Sie, wie das begonnen hat? Das war in einer Kirche, reformierten Kirche. In dieser reformierten Kirche hat ein Mischmädchen, Mischling, hatte einen weißen Vater und eine schwarze Mutter. War ein Mischling. Hat gebeten, dass sie hinten in der Kirche sitzen darf und teilhaben kann am Gottesdienst. Dann hat die Gemeinde gesagt, gut, du kannst hereinkommen, du kannst da hinten sitzen. Und dann haben sie gebetet. Und nichts geschah. Bis dieses Mischlingmädchen betete, da öffnete sich der Himmel. Wer in Südafrika am Beginn dieses Jahrhunderts hätte daran gedacht, dass eine Kirche volle Christen beten und nichts geschieht. Und dann kommt ein Köln-Mädchen, ein Mischling-Mädchen, die gewöhnlich nicht im Gottesdienst war, aber an diesem Tage dort war. Und als dieses Mädchen betete, da geschah es. Und manche sagten, nein, ist dies wohl echt? vielleicht ist dies etwas Fremdes. Das geht nun jetzt nicht mehr, wie wir uns das gedacht haben. Und das war Gott, der wirkte. Und das war der Beginn in der Kap, wodurch die ganze Welt gesegnet worden ist. Auch heute noch Menschen gesegnet werden durch seine Bücher und das Wirken des Geistes Gottes am Beginn des Jahrhunderts. Wenn Gott wirkt, sehr oft oder fast immer ist es nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Eines können Sie ganz gewiss sein, wenn Sie beten und sagen, Herr, segne mich, wirke. Er verheimlicht uns das nicht, dass seine Gedanken nicht unsere Gedanken sind. Und unsere Wege nicht seine Wege. Da müssen wir vorsichtig sein und wachen und beten. Und nicht wie manche Weltmenschen, die alles wissen. Sagen, ja, ich weiß, ich weiß. Wenn man noch am Beginn der Sache ist, noch nicht fertig gesagt hat, was man sagen will, dann bekommt man schon die Antwort, ich weiß. Es geben Menschen, die alles wissen. Auch über den lieben Gott. In Römer 11, 33 sagt es, wie unerforschlich sind Gottes Wege. Wer kann die Höhe, die Breite, die Tiefe ermessen? Keine. Aber es gibt doch einige, die alles wissen. Aber die Bibel sagt, er weiß, der weiß gar nicht, wie er wissen, wie er wissen soll. Der weiß gar nichts. Muss ich an die Geschichte des Professors denken. Die kennen Sie wohl sehr gut. Sie wissen von dem Professor, der alles wusste. Und der mit seinem Chauffeur fuhr. Und da sah eine Frau, Bausfrau, die eilends aus dem Haus lief, um die Wäsche von der Leine herabzunehmen. Und er sagte zu seinem Mann, halt, bleib mal stehen. Öffnete das Fenster und sagte, liebe Frau, Sie brauchen die Wäsche nicht hereinholen. Das gibt heute keinen Regen. Das ist umsonst, sonst was Sie tun. Sie sagte, ja, doch, das wird regnen. Nein, liebe Frau, das habe ich studiert. Das weiß ich, dass es heute nicht regnen wird. Ach, sagte sie, lieber Mann, heute Morgen habe ich die Kuh gesehen, wie sie den Schwanz hin und her wedelte. Die Fliegen haben sie so gestochen hinten, dass sie mit dem Schwanz hin und her die Fliegen wegschlug. Das gibt Regen. Und sie ließ sich nicht beeinflussen von diesem Professor und der fuhr dann weiter. Sie waren noch gar nicht weit gefahren. Da begann es zu tropfen, zu regnen. Er ärgerte sich darüber. Plötzlich, sein Fuhrmann lachte ganz im Hals. Und er sagt, warum lachst du denn? Er sagte, es ist erstaunlich, dass der Schwanz einer Kuh mehr Verstand hat, als der Kopf eines Professors. Damit will ich nicht sagen, dass Professoren keinen Verstand haben. Aber die, die alles wissen, können da etwas von lernen. Also, so sollen wir nicht sein. Wenn wir so sind, die alles wissen, dann werden wir geistlich nicht weiterkommen. Nie. Tag ein, Tag aus werden wir Sachen verkehrt machen. Nicht so, wie es sein sollte. Und das ist eine Gefahr. Das ist eine große Gefahr. Wir haben unsere Vorstellungen, wenn Gott wirkt, muss er so wirken, wie wir uns das denken. Und wenn er nicht so wirkt, wenn Gott sich uns nicht bäumt, wenn es nicht nach unserer Pfeife tanzt, dann wollen wir damit nichts zu tun haben. Dann wird der liebe Gott sagen, gut, du hast dein Himmelreich, aber ich habe mein. Und dann ist der Mensch daneben. So, wie ich sagte, können wir auch das Wort Himmelreich an diesem Punkt ein anderes Wort dafür gebrauchen, Erweckung. Wir haben unsere Vorstellungen, wenn Erweckung kommen soll, dann wird es so kommen. Es wird vielleicht durch uns geschehen. Vielleicht kommt die Erweckung, aber nicht durch sie, die Leute, die sie es erwartet haben, durch andere. Und dann sagen sie, nein. Und dann können sie genau das tun, was die Pharisäer getan haben. Die Sekte der Pharisäer haben 400 Jahre gebetet um den Messias. Und als der Messias schließlich kam, haben sie gesagt, hinweg mit ihm, ans Kreuz. In der ganzen Kirchengeschichte können Sie durch, gehen Sie mal durch die Kirchengeschichte und dann werden Sie Erstaunliches sehen. Erstaunliches erleben. Immer wenn Gott etwas Neues tat, dann bäumten die Menschen sich auf und sagten, nein, nicht so. Dann begann Gott wieder. Dann sagte der Mensch, nein, nicht so. Darum sagte Herr Jesus, man wird nicht neuen Wein in alte Schläuche gießen. Der geht verloren. Wenn die alten Schläuche nicht bereit sind, sich erneuern zu lassen, dann gehen Sachen schief. Wie der schwarze Bruder vorhin sagte, Ton muss weich sein. Sonst kann man nicht recht dann etwas mit anfangen. Wenn der Ton schon hart ist, das Ton hart, dann kann man es nicht mehr gebrauchen. Wenn der Baum schon alt ist, der lässt sich nicht beugen. Der bricht. Genauso im geistlichen Leben. Wir können beten um des Herrn Segen. Wir können sagen, oh Gott, wirke, erbarme dich unser. Es wird nicht geschehen, wenn wir uns nicht beugen können. Wenn wir nicht sagen können, nicht mein, dein Wille geschehe. Dass wir uns tief beugen können dem Wehen Gottes. Und dann müssen wir nie vergessen, das erste Gebot nach 2. Mose 20 war, ich bin der Herr, dein Gott, der dich errettet hat aus Ägyptenland. Du sollst keine anderen Götter haben oder Götzen neben mir. Sollst dir auch kein Bildnis oder Gleichnis machen. Kein Bildnis oder Gleichnis. Ich weiß, dass es Menschen gibt, fromme Menschen, die sagen, oh ja, ein Mensch darf kein Kamera haben. Kamera, ein deutsches Wort, Kamera. Man darf nicht Bilder haben, denn es heißt kein Bildnis oder Gleichnis machen. Davon ist die Rede nicht. Wir sollen keinen Götzen haben in unserem Leben. Wir sollen kein Bild formen oder Gleichnis machen vom lieben Gott. So ist es. Kann ich das mal so erklären? Beim Beginn der Erweckung, gerade vor die Erweckung begann, als die Last mir zu viel wurde. Ich sage, 12 Jahre lang habe ich gepredigt und nichts geschieht. Ja, hier und da und dort bekehrten sich einige. Sie bekehrten sich natürlich zu Hunderten in eine Evangelisation. Aber nach 3 Monaten war wieder alles beim Alten. Und da sagte ich, nein, das ist doch nicht, was die Bibel uns lehrt. Eines Sonntags sagte ich zu meinem Kollegen, du, den Gottesdienst werde ich heute nicht halten. Wirst du es bitte tun? Ich möchte diesen Tag ins Gebet gehen, beten und fasten. Gut, dann überlegte ich es mir, was soll ich machen? Bleibe ich hier? Bete ich allein? Bete ich mit anderen? Dann dachte ich, ach, die Bibel sagt ja, wenn 2 oder 3 eins werden, worum es sei, in seinem Namen, das will er tun. Da liegt ein besonderer Segen darauf. Wenn mehrere beten, dann sagte ich so, ich gehe mal zu einer Familie, dachte, wer ist wohl die geistliche Familie in dieser Umgebung? Dachte dann an eine Familie, fuhr dorthin, halbwegs, etwas weiter als halbwegs, musste ich das Auto stehen lassen und kam dorthin, bei dieser schwarzen Familie, nachdem ich einige Kilometer zu Fuß gelaufen bin. als ich dort ankam, waren sie so erfreut, sie haben sich wie kleine Kinder gefreut und sagten, was hat dich denn hierher gebracht? Ihre Gesichter strahlten. Ich sagte, ja, heute habe ich den Dienst nicht genommen, werde ich nicht die Predigt bringen dort, jemand anders tut das, ich will nur beten und fasten. Ach, sagten sie, das ist wunderbar, wir freuen uns so riesig darüber. Aber komm herein und dann sollst du zuvor noch erst etwas trinken. Ich sagte, nein, nein, bei allem ihrem Lachen und freudig sein, war ich ganz ernst. Ein ganz frommes Gesicht. Je saurer das Gesicht ist, desto weicher reicht das Fasten. Desto ernster das Gesicht, desto kräftiger die Gebete. Das hatte ich ja schon aus vielen Büchern gelesen. Und über die Jahrhunderte hindurch haben wir vom Westen schon ein gutes Bild und Gleichnis gemacht von dem lieben Gott. Wir wissen ganz genau, wie der liebe Gott aussieht, nicht? Wir kennen seine Höhe, seine Breite, seine Tiefe, wissen auch, wie er aussieht, wissen ganz genau, wie der liebe Gott ist. Das kennen wir meisterhaft. Wir wissen gleich, wenn etwas schiefgegangen ist oder wenn etwas verkehrt ist. Gestern Abend hatte ich einen Text aus dem Alten Testament. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Heute Morgen hat eine weise Frau angerufen. Ich hatte natürlich auch neutestamentliche Texte dazu. Rief sie an und sagt, es hat ihr gar nicht gefallen, dass aus dem Alten Testament gepredigt wurde. Und da sagt ein schwarzer Bruder, ja, ist denn Hebräerbrief 9, Vers 27 auch im Alten Testament? Sagt, ja, sie war so enttäuscht. Sie kam nun und dachte, Gott würde reden. Und da wurde das Alte Testament gelesen. Sehen Sie, so unsere Vorstellungen. Und wenn es denn nicht ganz genau so geht, wie wir das möchten, dann sagen wir nein. Und solche Menschen werden sterben, ohne dass sie je das Wirken Gottes erlebt haben. Das ist gerade der Preis, den wir bezahlen müssen. Der liebe Gott wird nie nach Ihrer Pfeife tanzen. Sie können sich auf den Kopf stellen. Und wenn Sie das tun, wie eine Frau, werden Sie sich nur entblößen. Und Ihre eigene Scham offenbaren, wenn Sie auch Mann sind. Wer sich nicht beugen kann und sagen kann, Herr, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Und lieben Freunde, ich möchte Ihnen eines sagen. Ich habe noch nie so viele kluge Menschen gefunden in irgendein Teil der Welt wie in Deutschland. Die wissen alles besser. Oh, die können kritisieren. Die können aussetzen. Dies ist nicht recht, das ist nicht recht. Und was geschieht? Die Christen zanken sich und hassen sich und sind nicht eins. Und der Teufel, der lacht ihre. Der Teufel, der treibt sein Werk. Ihm ist das Recht. Wie sieht's aus in unseren Familien? Wie sieht's aus in unseren Gemeinden? Wie sieht's aus in unserem Land? Aber wenn wir uns nicht beugen können und sagen, Herr, wirke du. Wir wollen Stille halten und dich wirken lassen. Wenn wir nicht still werden und uns vor den lieben Gott beugen können, wird er nie als Herr regieren unter uns. Dann geht uns der ganze Segen verloren. Und dann kann es ein sehr frommes Bild sein. Ich kam bei dieser Zulu-Familie an, setzte mich. Sie sagt, nein. Ich sagte, bitte, ich möchte gleich beten. Ich bin jetzt zu geistlich. Ich habe keine Zeit fürs Essen oder was zu trinken. Die lachten und sagen, was? Willst du, dass der Herr Jesus uns einmal sagt, ich war durstig und ihr habt mich nicht getränkt. Ich war hungrig und ihr habt mir nicht was gegeben zum Essen. Und die stürten sich gar nicht an mich. Die liefen in die Küche hinein und bereiteten was zum Trinken. Und dann dachte ich so, jetzt haben wir getrunken, da sagten sie, nein, jetzt kommt das Essen erst. Die Schwarzen sind sehr gastfreundlich. Und man kann die nicht besuchen und wieder weggehen, ohne eine Mahlzeit zu bekommen. Und wenn sie nichts haben, dann wird ein Huhn gefangen und geschlachtet und gekocht. Und das geschieht nicht in einem Nu. Das kann stundenlang sein. Und können Sie nun denken, wenn ich auch Afrikaner bin und unsere Vorfahren, die ersten in 1864 ausgewandert nach Afrika, das ist schon weit über 100 Jahre, habe ich dennoch deutsches Blut in meinen Adern. Und eines habe ich von den Europäern, immer eilig. Man muss ja immer eilig haben. Wehe, wenn die Frau 5 Minuten spät ist, dann blitzt und donnert es, auch ohne Wolken. Immer eilig. Kostbare Zeit, vergeudet. Man kann doch nicht warten. Man muss es eilig haben. Das ist ein Zeichen der Geistlichkeit. Und da saß ich nun auf dem Stuhl. Es schien nicht nur Stunden zu sein, sondern wieder eine kleine Ewigkeit. Und dann habe ich mir gesagt, lieber Gott, nun ist alles dahin. Dieser schöne Sonntag, kostbare Zeit. Ich hätte da allein im Wald oder in einem Schlafraum knien können und beten und eine selige Zeit haben können mit dem lieben Gott. Wie wunderbar wäre das doch gewesen. Nun ist alles dahin. Nun muss ich warten. Nach langer Zeit war das Essen dann bereit, haben den Tisch gedeckt, das Essen hereingebracht, nach Zulu-Sitte. Wenn der Besuch kommt, setzt der Besuch sich an den Tisch und sie verschwinden alle, sodass der Gast sich ganz zu Hause fühlen kann. Kann man mit dem Löffel oder Gabel und Messe oder mit den Händen essen, wie man will, braucht man sich an ihres Sitte nicht zu stören. Die tadeln einen nicht, dann kann man wie zu Hause sein. Und da saß ich allein an diesem großen Tisch, 4 verschiedene Sorten Fleisch auf den Tisch und so vielerlei. Ich hatte einen großen Teller, nur etwas genommen von jedem und vor dem ich durch war, war der Teller schon ganz voll. Ich sagte, ja, Erlo, nun ist dahin, das ist das Ende von deinem Fasten und Beten. Hab dann gegessen, danach gab es noch einen Nachtisch, dann gab es noch einen Kaffee und ein Cola. Dann habe ich gesagt, so, ja, jetzt dahin. Dann kamen sie, ob ich genug gehabt hätte, ob sie mir bringen können. Ich sagte, nein. Sie sagten, können wir beten? Ich sagte, wer kann beten? Gleich nach dem Essen, mit solch einem vollen Magen. Sehen Sie, in der Zeit kamen meine Gebete noch aus dem Magen und nicht aus dem Herzen. Ich sagte, das geht ja nicht. Ich habe meine Vorstellungen, ich habe mein Bild. Wenn man fastet, dann muss es das Gegenübergesetzte sein. Nicht essen, kein Lächeln. Je länger, je trauriger das Gesicht, desto besser. Und hier nun das genau das Gegenübergesetzte. Und viele von Ihnen wissen, wie das verlaufen ist. Als sie sagten, so, jetzt können wir beten. Dann habe ich gesagt, ihr könnt beten in meinem Herzen, aber ich kann nicht. Ist nun alles dahin. Nun wissen Sie vielleicht auch, wenn Sie einen Plan haben oder sich etwas vorgesetzt haben oder vorgestellt haben, wenn Sie etwas machen wollen und dann wird ein Strich durch die Rechnung gezogen. Wie fühlen Sie sich dann? Das ist schlimm, nicht? Wenn es nicht so geht, wie wir uns das denken. Und besonders, wenn wir noch etwas sind in unseren Augen. So wie der Saul, sagte der Samuel. Samuel, als du klein und gering warst in deinen Augen, da ging es dir gut. Aber als du groß wurdest, da ging es schief. Wie schrecklich, wenn ein Mensch sich groß dünkt. Da kann man den sozusagen, wir sagen, in Afrika abschreiben und den vergessen. Aber wer klein ist und niedrig und demütig und sanft, zu den Füßen Jesu, der ist dem lieben Gott ein brauchbares Gefäß. Und als die beteten, als sie auf den Knien waren, fuhr Gott herab. Da habe ich mich an den Kopf gefasst. Da habe ich gesagt, lieber Gott, wie bist du denn? Du bist ja nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Du bist ja so anders. Darum danke ich Gott täglich dafür, dass er mich zu den Schwarzen gesandt hat, die so anders sind als wir Weißen. Und ich könnte Bücher füllen über den Segen, den ich empfangen habe, durch die Menschen. Und immer wieder musste ich sagen, aber lieber Gott, du bist so anders. Und musste Buße tun, dass ich ein Bildnis gemacht hatte von dem lieben Gott. Dass ich ein Gleichnis gemacht habe. Und ich diente nicht dem lieben Gott, ich diente einen Götzen. Da habe ich mir vorgestellt, so ist Gott. Wenn Gott wirkt, wird er so wirken. Könnte das vielleicht auch ein Schlüssel sein, warum Erweckung unter den weißen Völkern immer von kurzer Dauer ist. Sie können mir keine Erweckung sagen, die langjährig war. Wales 3 Jahre. Aber andere Erweckungen, einige 3 Monate, einige 2 Wochen. Sobald Gott beginnt zu wirken unter den Weißen, nach ein paar Tagen ist gelöscht. Warum? Was stimmt bei uns Weißen nicht? Uganda war es 40 Jahre. Korea 70 Jahre, wenn es auch oberflächlich jetzt ist. Warum ist es, dass das Wirken Gottes unter den weißen Völkern, kaum hat das Feuer begonnen, dann wird schon wieder gelöscht? Was ist wohl die Ursache des? Ich denke, sehr oft wird es unsere Schuld sein und nicht Gottes Schuld. Und wenn wir uns nur beugen könnten und zu Jesu Füßen sein und da bleiben, könnte er vielleicht auf Länge wirken. Dann haben wir auch unsere Gedanken, frommen Gedanken, die uns dazwischen kommen. Ein chinesischer Christ hat eines Tages gesagt, als er mit weißen Christen sprach, der sagte, ihr weißen Christen, euer Fehler ist, ihr seid zu geistlich. Ihr seid zu fromm und zu geistlich. Was hat er wohl damit gemeint? Ich glaube, genau das, was er sagte, dass wir zu geistlich sind. Vor unserem Abflug war ein israelitischer General bei uns auf der Missionsstation. Haben wir viele Stunden mit ihm verbracht. Es war ein reicher Segen. Kein gläubiger Mann, aber sehr, sehr interessant und segensreich, mit solchen Männern zu sein. Und wie die das Alte Testament kennen und ihr eigen Land dazu und wie sie das verbinden, da kann man nicht anders als gesegnet sein. Besonders, wenn man weiß, wie das auf Jesus weist. Und dann erzählte er mir eine Sache. Er sagte, du, wir Juden sagen, dass es einen Rabbi gab, der sehr, sehr fromm war. Das war der Mann. Der machte nie etwas falsch. Alles war so recht, so gut. Ein Vorbild für alle und sie schauten alle auf ihn. Die Entscheidungen, die er fiel, alles war einfach prima, außergewöhnlich, wunderbar. Und dann sagte eines Tages, regnete es und hielt nicht auf. Die Fluten wurden immer größer, die Ströme waren gefüllt, die Bäche, die Täler. Und dann an einem bestimmten Ort waren es solche Fluten, dass die ganze Stadt in Gefahr war. Menschen sind gekommen und haben alle Einwohner gesagt, ihr müsst sofort fliehen. Keiner darf zurückbleiben. Aber dieser fromme Rabbi, der sagte, nein, ich bin ein Mann Gottes, ich vertraue dem Herrn, bei mir ist kein Alarm, ich werde nicht das tun, was die anderen tun, ich bleibe hier. Gott hat mich hier hingestellt und ich will ihm treu sein und treu bleiben. Und er blieb dort. Und dann kam das Wasser. Kam die Strömung. 1 Meter hoch, 2 Meter hoch. Dann sagten die Menschen, was von den frommen Mann? Geht aufs Boot, rettet sein Leben. Als sie dort ankamen, fanden sie auf ihn auf den Tisch stehen. Sie sagten, komm, wir sind gekommen, dich zu holen. Er sagte, nein, ich, so wie ich vor dem gesagt habe, vertraue dem. Ich bin nicht bereit zu fliehen. Ich bleibe hier und vertraue dem Herrn. Und sie mussten wieder weg. Er war nicht bereit, ins Boot zu gehen. Und das wurde immer schlimmer. Schließlich sagten sie, was, wir gehen mal hin und schauen wieder, ob der Mann noch lebt oder nicht. Vielleicht ist er jetzt bereit, sich retten zu lassen. Dann sind sie mit der Hubschraube gekommen, konnten nicht mehr mit dem Boot. Dann kamen sie und als sie bei seinem Haus kamen, da sahen sie, wie er oben auf seinem Haus, dem Dach stand. Das Wasser war schon bis zu seinen Knien, übers Haus. Es stand dort. Dann kamen sie mit der Hubschraube herab, ließen den Seil herab und riefen ihn zu, halt dich an den Seil. Dann ziehen wir dich hinauf und retten dich. Er sagte, nein, ich vertraue dem Herrn. Und er war nicht bereit. Er wollte den lieben Gott treu bleiben. Er sagte, ich habe es gesagt, von Anfang an, ich bleibe dabei, ich vertraue dem Herrn. Er wird mich retten. Keiner wird zu Schanden, wer auf ihn vertraut. Da musste die Hubschraube weg. Sie waren noch nicht weit geflogen. Dann sahen sie, wie eine neue Welle kam und die riss ihn mit sich. Und das war sein Ende. Da war er tot. Aber die Geschichte hört da nicht auf. Sie sagen, dann stand er vor dem lieben Gott. Dann sagte der liebe Gott, ich kann das nicht begreifen. Ich habe dir gedient von ganzem Herzen. Mein ganzes Vertrauen habe ich auf dich gesetzt. Du hast gesagt, du wirst mich nie im Stich lassen. Wirst mich nicht versäumen noch verlassen. Und wer auf dich baut und vertraut, der baut nicht auf Sand. Aber Herr, ich musste sterben. Du hast mich im Stich gelassen. Vor alle Welt habe ich bekannt, dass du den Deinen treu bist. Liebe Gott, wie konntest du bloß so etwas zulassen? Wie konnte solches geschehen? Und dann sagte der liebe Gott zu ihm, du, nannte ihn bei seinem Namen, ich habe Boten gesandt, vor dem die Fluten da waren, dich zu warnen, dich zu retten. Du wolltest aber nicht hören. Dann habe ich das Boot gesandt. Du warst nicht bereit, hineinzusteigen. Dann habe ich die Hubschraube gesandt. Du wolltest dich nicht retten lassen. 3-mal habe ich meine Boten zu dir gesandt. Und da gingen ihm die Augen auf. Sehen Sie, was der chinesische Christ meinte, als er sagt, ihr vom Westen, ihr Engländer, Deutsche, und Amerikaner, ihr Weißen, ihr seid zu geistlich. Und dadurch geht euch manches verloren. Man kann nicht zu geistlich sein. aber das zu geistlichen Gänsefüßchen. Und das ist etwas, was wir lernen müssen. Und wir können so geistlich sein, dass wenn wir fasten, dass das Gesicht so sauer ist und wenn ein Kind uns dazwischen kommt oder die Frau, dann werden wir böse und ärgerlich und verdrießlich und nennen das ein gerechter Zorn. Verteidige noch unsere Sünden. Möge Gott schenken, dass wir nicht so sind, sondern dass, wenn Gott zu uns kommt, dass wir erkennen, dies ist nun nicht irgendjemand. Dies ist Gott, der zu mir redet. Nun lassen wir den Punkt. Das sind die Vorstellungen, die die Pharisäer hatten vom Reiche Gottes. Wann kommt das Reich Gottes? Sie wussten genau, wie das Reich Gottes sein wird. Sie nach ihrem Dünken, Gutdünken. Sie hatten ihre Vorstellungen. Und der Herr Jesus sagt, nein, nicht so. Ihr werdet nicht sagen, da ist es oder da ist es. Mit äußerlichen Gebärden, nach euren Vorstellungen. Nein, nein, nicht so. Und es ist Gnade, wenn Gott diese Götzen in unserem Leben zerbrechen kann. Dass wir uns beugen und sagen, nicht mein, dein Wille geschehe. Wenn es auch nicht so geht, wie ich es möchte. Und wenn der liebe Gott, darf ich es wiederholen, auch nicht nach unserer Pfeife tanzt. Nun, der nächste Punkt. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Nun, wie ist das möglich? Wie konnte das Reich Gottes in diesen Pharisäern sein? Inwendig. Nun, lieben Freunde, eine Tatsache besteht, dass Gott auch ihr Schöpfer war. Und Sie wissen ja, wie Gott den Menschen geschaffen hat am Beginn. Wie er den Mensch von der Erde nahm, ihn gebildet hat und dann den lebendigen Odem in ihn hinein. Er blies den Odem, den lebendigen Odem in ihn hinein. Und bei der Schöpfung des Menschen hat Gott den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen. In seinem Ebenbild. Nicht so wie einige sagen, dass wir von den Affen abstammen. Und wenn eine das behauptet oder ihr Kind das lehrt, dann gibt ihm doch die Ehre, dass er affig ist. Und sagen Sie ihm, wenn Sie das sagen, kann ich das gut verstehen. Sie arten nach Ihren Vorfahren. Vielleicht wird er sich sehr freuen, dass er das Kompliment bekommt, dass er auch ein Affe ist, nach seinen Vorfahren genannt wird. Als Gott den Menschen schuf, hat Gott etwas getan. Er hat sein Königreich hineingepflanzt in den Menschen. Er hat sein Königreich inwendig in den Menschen hineingetan. Und was zu dem Königreich gehört? Auch dieses Wort des Königsreich hatte tief hineingeprägt in das Wesen und das Dasein des Menschen. Das ist ein Geheimnis. Das ist in uns. Dieser Bruder Alpheus hat uns was von den rohen Heiden gesagt, wie sie ihre Kinder lehren, die groß machen. Das sind Heiden, rohe Heiden. Lieben Freunde, ich kann Ihnen sagen, dass es rohe Heiden gibt, wo es in den Familien besser aussieht, wie in christlichen Familien. Und wenn die Bibel sagt, der Name des Herrn Gottes wird gelästet unter den Heiden, euretwegen. Ich kann sie heute zu Heiden nehmen, die sagen, mit dem Christentum wollen wir nichts zu tun haben. Das ist der Untergang der Welt. da hat, im Christentum hat das Mädchen ihre Reinheit und ihre Jungfrauschaft verloren. Bei den Christen sind die Kinder ungehorsam. Bei den Christen irren die Kinder die Eltern nicht. Das sagen rohe Heiden. Der Shaka, der König der Zulus, wenn ein Mensch etwas stahl, ein Dieb wurde zu ihm gebracht, er sagte, du, ich sehe, dass deine rechte Hand dir ein eigenes ist. Nun werden wir sie abhauen für dich. Dann wurde die Hand abgehauen. Können Sie sich denken, sowas denken? Der wusste nichts von der Bibel. Der wusste gar nichts davon, dass Jesus gesagt hat, wenn dein rechtes Auge, dein rechten Fuß oder deine rechte Hand ein eigenes ist, reiß das Auge heraus, schlag den Fuß ab oder die Hand. Wie ist solches möglich? Kann ich bezeugen. Könnte viele Sachen erzählen, die genauso sind wie die Bibel. Wo hatten die Menschen das her? Wo haben die das her? Ein kleines Kind weiß gar nichts. Die Eltern sind weg, ist unartig zu Hause, hat was verbrochen, wenn die Eltern zurückkommen, versteckt sich das Kind gleich. Das Kind hat ein böses Gewissen. Kind versteckt sich. Die Mutter, der Vater sieht gleich, da stimmt etwas nicht. Wer hat es dem Kind gesagt? Gott hat etwas in den Menschen hineingepflanzt. Kolosser 1, Vers 16, das heißt es, alles ist durch Jesus geschaffen, zu ihm geschaffen, für ihn geschaffen. In ihm wandeln wir. In ihm haben wir unsere Existenz. Wir sind für Gott geschaffen, wie ein Fisch geschaffen ist, um im Wasser zu leben. So können wir nur in Gott leben. Hol den Fisch heraus aus dem Wasser, dann leidet der Fisch. Der kann nicht existieren. Genauso der Mensch, sei es wer es will, der kann nicht ohne Gott existieren. Der Herr Jesus sagt, was werde es dem Menschen gewinnen, helfen, wenn er die ganze Welt gewinne, aber nehme Schaden an seine Seele. Und diese Seele lebt nicht von Brot allein, sondern aus einem jedem Wort, von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Das braucht der Mensch. Wir können ohne Gott, ohne Jesus Christus nicht fertig werden. Denken Sie mal an Goethe. Goethe, ein Mann, dem alles zu viel. Ein Mensch, alles, was ein Mensch begehren konnte, das hatte er. Ehre, Ansehen, langes Leben, schöne Frauen. Aber er bekennt einmal Folgendes. Einen der Bücher, der Kurt-Koch-Bücher, können Sie das nachlesen. Er bekennt einmal Folgendes. Wenn ich alle wahrhaft glückliche Stunden meines langen Lebens zusammenzähle, dann sind es deren nicht mehr als 24. Ist dies nicht ein Armutszeugnis? Um 24 Stunden wahrlich glücklich zu sein, braucht ein entschiedener Christ nur einen Tag und nicht 82 Jahre. Goethe hatte die Frauen, die schönen Frauen, konnte er genießen, konnte sündigen. Er hatte Ehre, Ansehen, Weisheit, alles. Wird heute noch hochgelobt und gepriesen. Aber in seinem ganzen Leben, 82 Jahre alt, sagt, wenn ich all meine wahrhaft glücklichen Stunden zusammenzähle, sind es keine 24, nicht mehr als 24. Das braucht ein wahrer Christ, ein entschiedener Christ, nur einen Tag. Der Mann hat kein Glück gekannt. Der hat kein Freude gekannt. Der reichste Mann Südafrikas und eine der reichsten Männer der Welt. der hat vor kurzem in seinem reifen Alter gesagt, es ist mir geglückt, in meinem Geschäft, um viel, viel Reichtum zu gewinnen. Er sagt, ich war successful, I was successful. Mir ist alles gelungen. Aber ob es mir geistlich gelungen ist, weiß ich nicht. Das ist das Zeugnis einer der reichsten Männer dieser Welt, der die ganzen Diamanten der Welt in seiner Hand hat. Jeden Diamant, den man findet, muss man ihm einen Teil geben. Und was sagt er? Sagt, ja, finanziell ist mir alles geglückt. Aber geistlich, im eigenen Leben, kann ich das nicht sagen. Da offenbart er uns sein Herz. Es wird keinem Mensch gelingen ohne Gott. Wir sind für Gott geschaffen, für Jesus Christus. Und das sollte jeder junge und alte Mensch erkennen. Besonders die Jugendlichen. Aber auch die Alten. Wissen Sie, dass statistisch gesagt wird, je älter der Mensch ist, je mehr verstockt ist er. Zahlenmäßig unter tausenden Menschen haben sie gefunden, wenn der Mensch über 40 Jahre alt ist, nur ein kleiner Prozentsatz. Je älter der Mensch wird, 60, 70 Jahre, vielleicht nur noch 1%, 1 aus 100, der sich bekehrt. Die meisten, die sich bekehren, sind von 13 Jahren bis 20 Jahren. Kann man nicht verstehen. Ein alter Mensch, der sollte damit rechnen. Bald muss ich aus dieser Welt, bald muss ich vor Gott stehen, Rechenschaft ablegen. Jeder alte Mensch mit einem gesunden Verstand sollte das klar kennen. Aber besonders die Jugendlichen möchte ich auch sagen, ohne Gott geht es nicht. Es geht nicht. Wir können hunderte Menschen sagen, Marilyn Monroe, ein Filmstar, als ich jung war, ist im christlichen Haus aufgewachsen, hat im Kirchenchor gesungen. Aber als sie Teenager wurde, hat sie es verlassen, in die Welt hinein. Die hatte alles, alles, was man sich wünschen konnte. Aber kaum 30 Jahre hat sie Schluss gemacht mit ihrem Leben, Selbstmord begangen. Warum? Das eine fehlte, ein Fisch aus dem Wasser. Wir sind für Gott geschaffen. Ohne Gott wird es uns nicht gelingen. Und der Herr Jesus sagte den Pharisäern, schaut, ihr sucht nach dem Reich Gottes und fragt nach dem Reich Gottes und wisst nicht, das Reich Gottes ist in euch. Das hat Gott da hineingepflanzt in euch, als er euch geschaffen hat. Und ihr findet nur das Reich in Gott. Werdet nur glücklich sein, wenn Gott regiert in seinem Reich, in eurem Leben. Und da gehört Geist, Seele und Leib dazu. Die Bibel sagt, der Leib ist nicht für die Hurerei, sondern für Christus. Und Christus für den Leib. Genauso die Seele. Auch so der Geist. Und lieben Freunde, dieses Buch, wir sagen den Heiden in Afrika, alles, was hier geschrieben ist, ist auch in ihre Natur, in ihrem Wesen, in ihrem Dasein geschrieben. Dann sagen wir so, die Bibel sagt, du sollst nicht fressen. Das ist auch in deinem Leib geschrieben. Fress mal und seh, was geschieht. Wir sagen ihnen, ihr sagt Christentum. Die Bibel ist die Religion und das Buch der Weisen. Wenn das Buch der Weisen ist, dann könnt ihr ja das Buch übertreten. Ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt, und ihr werdet nicht darunter leiden. Aber warum ist es, dass ihr, die ihr nie die Bibel gelesen habt, wenn ihr die Bibel übertritt, und nicht gehorsam seid, dass ihr leidet? Wenn die Bibel auch nicht zu euch redet, aber euer Leib redet zu euch und sagt, das ist nicht für mich. Fressen ist nicht gut für mich. Da redet der Leib, da reagiert der Leib und sagt, es ist nicht gut für mich. Wir lasen heute, wissen Sie, wie viele Europäer gerechnet wird in Europa, die noch nie die Bibel gelesen haben? Wir haben es gelesen. Wie viel waren es? 500 Millionen. In Europa. Was? 500. Soll es 500 Millionen geben auf diesem Kontinent, wo Sie wohnen, die noch nie die Bibel gelesen haben? Kann man das fassen? Wenn auch so viele Millionen die Bibel nicht gelesen haben, ob das stimmt oder nicht, aber es soll eine große Zahl sein. Die Bibel ist doch in uns geschrieben. Und wenn Sie sagen, ich glaube nicht, was in dem Buch steht, dann glauben Sie doch, was in Ihnen geschrieben ist. Sollst nicht fressen. Fressen Sie mal. Dann wird Ihr Leib reden und sagen, dafür bin ich nicht geschaffen. Saufen Sie mal, sollst nicht saufen. Saufen Sie mal und sehen, was geschieht. Dann wird Ihr Leib reden und sagt, du, dafür bin ich nicht geschaffen. Hass. Sie können irgendeine Sünde, alles das, was die Bibel sagt, ist in Ihnen, inwendig in Ihnen. Und wenn Sie das nicht einhalten und gehorsam sind, zerstören Sie nicht dieses Buch, Sie zerstören sich selbst. Hören Sie mal, hier ist etwas in dieser heutigen Zeit. Wir leben in einer herrlichen Zeit, in einer wunderbaren Zeit. Immer wieder betone ich, es hat nie eine Zeit in der Weltgeschichte gegeben, wo es so leicht ist und so herrlich, das Evangelium Jesu Christi zu verkündigen. Weil Gott selbst redet zu den Menschen. Wir haben es noch nie so gut gehabt. Jede Prediger heute ist zu beneiden. Wie leicht macht der liebe Gott es uns. Durch die Wissenschaft. Durch alles. Nun, hören Sie mal, was hier gesagt wird von Hass. Die Bibel duldet keinen Hass, keinen Groll, keine Bitterkeit, kein Nachtragen. Sie können sagen, das ist ein biblisches Märchen. Das ist kein biblisches Märchen. Das ist in Ihnen. Und wenn Sie leben wollen, leben Sie dementsprechend. Wenn Sie sterben wollen, übertreten Sie es dann. Denn es ist ein Strick um Ihren eigenen Hals. Ein Forscher hat festgestellt, ich lese es für Sie, dass Hass nicht nur ein verheerendes Seelengift ist, sondern gleichzeitig ein gefährliches Körpergift erzeugt. Zürnende und hassende Menschen, zürnende können Sie auch, wissen Sie, was Zorn ist? Können Sie zornig werden? Ärgerlich. Zorn. Wir kennen das in Afrika, weiß nicht hier in Europa. Zürnende und hassende Menschen scheiden einen Drüsensaft aus, der in die Atmung und Ausdünstung des Körpers übergeht. Ein Professor oder jener Professor hat seinem Experiment eine unterkühlte Glasröhre konstruiert, in der sich der Atem niederschlägt. Dabei konnte er feststellen, dass jede seelische Erregung ihren besonderen Atem hat. Der Atem eines kummerbeladenen Menschen hinterließ in der Retorte einen grauen Niederschlag. Wir werden dabei an den Volksmund erinnert, der von der grauen Frau Sorge spricht. Hass dagegen schlug sich braun nieder. Die Tierexperimente ergaben, dass der Niederschlag der Atemluft eines glühend hassenden Mannes das Versuchstier innerhalb weniger Minuten ums Leben brachte. Mit den Giftgasen das eine Stunde Hassen im Körper erzeugt, soll man sogar einen Menschen töten können. Solches Gift, wenn sie zornig werden, ärgerlich, kommt Giftgasen hervor im Körper. Und welch ein Gift ist das für ihr Leben? In Nord-Transvaal gibt es eine Kirche, die nun einen Schluss gefasst hat, weil die reformierte Kirche, die Landeskirche Südafrikas, hat neu bezeugt, dass in allen Kirchen irgendeine Rasse hinein kann. Schwarz, gelb, braun, was auch sein. In die Kirche kann irgendjemand hinein. Nun haben sich einige Kirchengemeinden herausgeschlossen und sagen, nein, bei uns nicht. Und in dieser Stadt, in diesem Dorf, sind zwei Kirchen. Die eine hat nun entschlossen, kein Nicht-Weißer darf in diese Kirche hinein. Aber in der anderen können sie. Nun plötzlich starb ein weißer Mann. Der hat einen schwarzen Freund. Und dann wurde bekannt gemacht, wann die Beerdigung ist. Der schwarze Mann sagt, ich muss zur Beerdigung meines Freundes, wenn er auch weiß war. Und ging dann hin. Aber in seine Dummheit ging er zur verkehrten Kirche, wo an der gleichen Zeit ein Gottesdienst stattfand. Und er ging in diese Kirche ganz unschuldig und hatte keine Ahnung, dass er nun in die Kirche hineingeht, wo kein Nicht-Weißer hinein kann. Und als er den Gang entlang lief, sah ein Vorsteher ihn. Der wurde so erregt, so ärgerlich und verdrießlich. Was macht dieser dumme Schwarze? Wie kann er hier hineinkommen? Das darf er nicht. Er stand auf, ging dem Schwarzen entgegen und zitterte am Körper. So ärgerlich war er. Und als er reden wollte, fiel er um und war tot. Hatte Herzinfarkt, Herzschlag. Sehen Sie, der Zorn kann Ihnen das Leben kosten. War zu viel für das leibliche Herz. Brachte das Blut so in Wallen. Schauen Sie die Augen mal an und das Gesicht, wenn eine zornig ist. Nur die Augen, wie die Schlangen heraus schauen. Und wie das Blut in Wallung kommt. Und was das kostet, dass der Mensch sich wieder beruhigt, dass man sagt, setz dich nun, setz dich, erhole dich mal, werd mal ruhig. Gift. Einige bekommen hohen Blutdruck. Bei einigen gehen Sachen verkehrt. Und so ist es mit jeder Sünde. Warum? Wenn es uns nicht angeht, wenn dieses nicht in uns ist, dann macht es doch nichts. Dann kann ich sorgen und es schadet mich nicht. Aber Gott sagt, dies ist inwendig in euch. Sorge, und was geschieht? Bekommt der Mensch Magengeschwüre. Was nicht alles. Bei uns in Afrika war eine kranke Frau, die konnte sich kaum mehr bewegen. Die Ärzte haben alles versucht. Und da sagt der Arzt, seien Sie mal offen, können Sie vergeben? Ist da Bitterkeit? Gibt es einen Menschen, den Sie nicht vergeben haben? Da sagt der Mensch, sagt sie, ja, es gibt eine Person. Die Person kann ich dieses nicht verzeihen. Dann hat er gesagt, so, Sie bekommen kein Medikament. Gehen Sie nach Haus und lernen Sie, was es heißt, zu vergeben. Und die Frau ging nach Haus und wurde gesund. Ein körperliches Wunder. Nun, ich sage nicht, dass das hundertprozentig so ist. Da ist immer eine Ausnahme, die Regel bestätigt. Der Herr Jesus fand einen Blinden. Wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern? Er sagt, keine. Aber auf dass die Herrlichkeit Gottes offenbar wäre. Man kann da keine feste Regel und kein Gesetz daraus machen. Aber eines stimmt, das Königreich Gottes ist in euch. Ihr sucht danach. Ihr meint, es ist da oder da. Es ist hier. Es beginnt nicht da. Es beginnt hier. Und bis der Mensch die Lektion lernt, Herr, nun kann ich verstehen, wenn ich deinem Worte gehorsam bin, werde ich leben. Wenn ich ungehorsam bin, werde ich sterben. Schauen mal heute die Welt an. Sie wissen, glaube, ich habe es hier schon mal gesagt, vor Jahren, als ich in England war, haben die Pfarre, die Lehre und die führenden Leute in der Umgebung, in Londoner Umgebung, eine Konferenz gehalten, hatten eine Zusammenkunft, um zu entscheiden, ob die Zeit nicht angebrochen ist, dass die Kinder, die Sexunterricht schon haben in den Schulen, nun gelehrt werden, dass Homosexualität etwas ganz Natürliches ist. Ganz natürlich. Vor meiner Abreise hat eine vom Süddeutschen Rundfunk mit mir übers Telefon geredet. Einiges haben sie übers Radio gesagt, aber nicht alles. Sagte, warum sind Sie gegen Homosexualität? Sagte Nummer eins, weil die Bibel so sagt. Mir brauche ich nicht zu sagen. Man kann aber viele sagen, es geht gegen die Natur. Medizinisch ist es bewiesen. Es geht verkehrt. Es geht verkehrt. Und warum sagen Sie, dass Bestialität verkehrt ist? Dass der Mensch Unzucht treibt mit Tieren? Ein Mann vom Süddeutschen Rundfunk hat mir das gesagt. Das habe ich aus seinem Munde gehört. Sehen Sie, wie weit Sachen sind, auch hier in Deutschland. Vielleicht gehen da Sachen, geschehen Sachen hier, wovon Sie nicht ahnen. Und wenn Gott sich nicht erbarmt und das deutsche Volk erkennt, wir müssen nach dem Master Gottes leben, nach dem Worte Gottes, dann wird der Teufel auch hier bald los sein. Werden die Hölle bekommen. Es sei denn, dass die Menschen zurückkehren. Ich konnte es nicht fassen. Ein Deutscher fragt mir, was ist daran verkehrt? Warum kann ein Mensch nicht Unzucht treiben mit einem Tier? Ich sage, weil die Bibel so sagt. Gott erlaubt es uns nicht. Und es ist ungesund. Es ist unnatürlich. Es ist tierisch. Kann der Mensch, der im Ebenbild Gott geschaffen ist, so sinken, dass er zu einem Tier wird? Aber dann sagten sie in London, es ist jetzt wohl die Zeit, dass die Jugendlichen erleuchtet werden, gelehrt werden, die Kinder in den Schulen, die Studenten. Homosexualität ist ganz normal und viele Pfarrer haben sich dazu bekannt. Eine Bischofskonferenz vor einiger Zeit in Amerika, wo nur Bischöfe waren. Unten in der Kirche und auf der Empore. Dann ist eine von den Hauptbischöfen hereingekommen mit seinem Boyfriend. Mit einem anderen Mann, Hand in Hand, wie ein Mann mit seiner Frau geht. Hinein und dann haben sie alle Hände geklatscht. Und Hurra gesagt, dass er den Mut hatte, vor aller Welt es zu bezeugen, dass mit solchem nichts verkehrt ist. Nun, wenn die Bibel nicht in uns ist, wenn das Königreich Gottes nicht in uns ist, dann können wir auch mit den Tieren schlafen. Dann können wir auch mit den Männern huren. Und das geschieht nichts, wir werden leben. Aber was ist nun geschehen? AIDS ist in die Welt hineingekommen. AIDS. Das ist eine Ohrfeige Gottes. Das ist die Antwort Gottes. Aber wenn das nicht stimmt und wenn es in der Bibel ist, aber nicht in uns, dann werden wir trotzdem leben. Aber was geschieht nun? Der Zorn Gottes über uns. Und lieben Freunde, es ist schlimm. Was Sie sich denken. Wenn Sie das Buch von Dr. Wilder Smith lesen, kriegen können, lesen Sie das so bald wie möglich. Lernen Sie mir darüber. Es ist nur eine politische Sache geworden. Und darum heißt es, es ist nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm. Es kann durch Schweiß übertragen werden. Durch Tränen. Durch Speichel. Menschen beim Sport, eine rührt den anderen an. Es geht weiter, als was Sie sich denken. 6% der AIDS-Kranken wissen Sie nicht, woher sie haben. Keine Nadel, kein Blut, keine Hurerei und sie haben es doch. Und da wird sogar gesagt, dass diese Krankheit Flügel bekommen kann. Wenn eine Tuberkulose hat oder Lungenentzündung hustete. Und so kann sich die Krankheit übertragen. Und wenn er ein Träger ist, besteht die Möglichkeit, dass diese Seuche, diese Krankheit, diese Pestilenz, nennen Sie, was Sie wollen, auch übertragen kann. Aber die Ärzte müssen schweigen. Die Politiker machen Propaganda. Warum? Man kann es nicht verstehen. Aber vielleicht sagt der liebe Gott, das Maß ist noch nicht voll. Er fegt die Erde. Und alle den Schmutz muss weg. Gott reinigt die Erde. Und heute rächt sich die Erde gegen den Menschen, der nicht Acht hat auf Gottes Wort und gehorsam ist. Sie fragten ihn, wann kommt das Reich Gottes? Er sagt, nein, das kommt nicht, wie ihr das erwartet. Es ist in euch. Es ist inwendig in euch. Und liebe Freunde, wenn wir dieses Wort halten, gehorsam sind, werden wir leben. Wir helfen dadurch nicht nur unseren Nächsten, sondern retten unser eigenes Leben. Dann werden wir glücklich. Dann werden wir selig. Wenn der Herr dieses Königreich einziehen kann in uns. Und je eher Sie das erkennen, desto besser. Haben Sie schon mal dieses erlebt? Wenn Sie etwas Verkehrtes tun oder getan haben oder gesagt haben, plötzlich werden Sie unglücklich. Irgendwie fühlen sie, nein, der Frieden weicht, die Freude ist weg. Warum? Es ist inwendig in ihnen. Inwendig, wisset ihr nicht, dass eure Leibe sogar ein Tempel des Heiligen Geistes sind? Und dann geht der Herr noch einen Schritt weiter. In Hebräer sagt er, ich will mein Gesetz in euren Sinn schreiben, meine Gebote in eure Herzen. Wenn schon bei einem rohen Heiden und bei einem Pharisäer gesagt wird, das Reich Gottes ist in euch, wie viel mehr bei einem Gläubigen? Achten wir darauf, was Gott uns sagt. Der Hebräerbrief sagt, es wird nicht nötig sein, dass der eine dem anderen sagt, kenne den Herrn, erkenne den Herrn. Vom Kleinsten bis zum Größten werden sie mich erkennen und werden sie mich kennen. Denn ich werde ein neues Testament machen. Ich werde mein Gesetz und meine Gebote in ihr Herz hineinschreiben. Sind wir solche Christen? Ist das schon geschehen unter uns? Hat der Herr schon das Neue Testament gemacht in unserem Leben? Dann ist es nicht nur, dass ich nicht hure, weil das geschrieben steht, sondern weil es auch in meinem Leben geschrieben steht, in meinem Herzen geschrieben. Und dann kommt es von innen. Und dann stimmt mein Leben überein mit dem Wort Gottes. Freunde, ich muss jetzt schließen, die Zeit ist dahin. Aber vergessen Sie das nicht. Wenn die Bibel sagt, sei freundlich, nicht unfreundlich, nicht lieblos, und Sie hören nicht, dann geschieht etwas in Ihnen. Sie schaden sich selbst. Und das sollte jedes Kind, jeder Jugendliche, alle sollen das wissen. Von Gott können wir nicht weglaufen und vor ihm können wir nicht fliehen. Wir sind für ihn geschaffen, durch ihn, zu ihm. Und Glück, Leben, Frieden, Freude, die Seligkeit finden wir nur in ihm. Und lieber Mann, sagen Sie nicht nur, ja, ach nun, weil die Frau das will und weil die Frau das sagt. Nicht, weil die Frau das sagt, oder nicht? Weil Gott das in sie hineingepflanzt hat, dafür sind sie geschaffen. Und wie der Bruder sagte, bei den Zulus, bei den Heiden, ist der Mann verantwortlich. Sind wir Lutheraner? Martin Luthers Katechismus war für die Väter. Und die Väter mussten die Kinder lehren. Das stimmt auch im Geistlichen. Wir Väter sind verantwortlich. Wo führen wir unsere Familien hin? Damit sage ich nicht, dass die Mutter auch nicht verantwortlich ist. Die ist auch verantwortlich. Und die soll dem Mann eine Gehilfin sein. Wenn wir gehorsam sind, wird es uns zum Segen. Wenn nicht, wird es uns zum Fluch. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass durch dein heilig Wort du uns erleuchtest. Dein Wort ist ein Licht auf unserem Wege, auch für unsere Füße. Wir danken dir dafür. Du hast den Pharisäern gesagt, ihr sucht nach dem Reich Gottes, wann es kommt und wo es kommt. Nein, so kommt es nicht. Es ist in euch. Sehet, es ist inwendig in euch. Herr, wir sind nach deinem Ebenbild geschaffen. Wir sind von dir geschaffen, zu dir und für dich. Und ohne dich geht es nicht. Schenke uns, dass diese Stunde uns das ganz klar macht. Wenn ich dich verlasse, nehme ich Schaden an meine Seele. Dann begehe ich Selbstmord. Und Herr, du sagst, wissen wir nicht, dass unser Leib für den Herrn ist. Nicht für die Hurerei. Und wenn jemand, und dass unsere Leibe dein Tempel ist, und wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Herr, schenke uns, dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter deines Wortes sind. Amen.